eine Kirche sein, die Menschen zusammenbringt, die die Gemeinschaft der Glaubenden zusammenbringt. Und auch wenn man jung ist, kann man Verantwortung übernehmen. Auch wenn man jung ist, kann man sich kompetent in kirchenpolitische Prozesse einbringen.
So, also bitte lasst mich teilhaben an euren Ritualen.
Boah, das wird jetzt dünnes Eis, wenn ich es sage.
Es ist eigentlich noch ein bisschen anekdotischer, als es da drin steht.
Nein, ich glaube, wir werden den Trend auf dieser formalen Ebene nicht umkehren.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Anna-Nicole Heinrich, der ehrenamtlichen Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland und sonst Studentin aus Regensburg.
Liebe Anna, schön, dass du da bist. Ich habe dir gerade drei Zitate, Textstellen geschickt. Und zwar sind das Schlagzeilen, die man findet, wenn man deinen Namen im Internet eingibt. Und du darfst jetzt nacheinander alle vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen deine Meinung dazu abgeben.
Okay, spannend. Ah ja, hier ist es. Erstes Zitat. Als Kind einer nichtchristlichen Familie hat Anna bis zum Beginn ihrer Schulzeit nichts mit Kirche am Hut gehabt. Als sie bei ihrer Einschulung nach ihrer Konfession gefragt wird, entscheidet sie sich kurzerhand für den evangelischen Religionsunterricht. Anna Kobri in Jesus oder auf jesus.de.
Mich würde da zum Beispiel interessieren, als ich das gelesen habe, ist es wirklich genauso passiert?
Nee, es ist eigentlich noch ein bisschen anekdotischer, als es da drin steht. Und es ist, glaube ich, auch die meist erzählte Geschichte, die ich erzählt habe. Ja, ich komme aus einer nichtchristlichen Familie. Und als ich in die Schule gekommen bin, war die Sekretärin halt so, ja, wie, die ist nix. Oder halt in Bayern, ja, wie, die ist nix. Irgendwo muss ja hi. Die kann ja nicht die Stunde einfach nur irgendwo rumsitzen. Dann durfte ich mir eben einmal katholisch, einmal evangelisch anschauen. Und also ich komme aus dem Bayerischen Wald, da ist evangelisch sein die Minderheit, sind so 3,5-4% evangelisch in der Region. Das heißt, es war so eine Kombiklasse mit Älteren zusammen und auch nicht so statisch im Klassenraum wie die anderen 28 meiner MitschülerInnen, die halt einfach weiter im Klassenraum sitzen mussten, sondern wir waren im Mittagsbetreuungsraum, auf dem Spieleteppich. Und das hat mich in Woche 2 überzeugt, dass evangelisch sein irgendwie ein Stück weit cooler sein muss, weil der Religionsunterricht die 6-Jährige einfach überzeugt hat. Und dann bin ich da halt irgendwie reingewachsen. Das waren dann meine Freunde, Bekannte. Dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Wäre es umgedreht gewesen, das Verhältnis vielleicht und auch das Angebot im Religionsunterricht gegenüber der 6-Jährigen, vielleicht wäre ich dann am Ende auch, hätte ich auch im katholischen christlichen Glauben irgendwie und in der katholischen Kirche meiner Heimat gefunden, aber war nicht so. Und ich bin jetzt eigentlich auch ganz glücklich damit, dass ich da mehr durch Glück als durch Verstand reingerutscht bin.
Du darfst gern die nächste Schlagzeile vorlesen.
Die Frau für das Synodenschisse, das war die Überschrift des Artikels, glaube ich. Und drunter steht, Anna-Nicole Heinrich bringt als Präses ziemlich frischen Wind in die evangelische Kirche. Annette Zoch in der SZ. Ja, an den Artikel kann ich mich erinnern. Das war nämlich sehr witzig. Der kam während der letzten Synode, das war die erste Synode, die ich moderiert habe als Parlamentsvorsitzende, kam der raus. Und nach der Überschrift war nicht so ganz klar, wird es jetzt voll der Zerreißer-Artikel. Oder wird das ein wertschätzender Artikel? Und da ging es viel um Sprache, dass ich anders spreche, dass ich andere Wörter benutze, dass ich auch gerade diese parlamentarische Situation sehr professionell und gekonnt, aber auch einfach in einem anderen Stil mache, als man das bis jetzt gewohnt war. Das war aber alles sehr wertschätzend vorgetragen. Und ich würde auch sagen, das ist eine der Sachen, die mir echt richtig viel Spaß macht, diese moderierende Rolle gerade innerhalb der Synode eben formal wichtig und richtig und auch so statisch, wie es sein muss, auszufüllen und mich trotzdem dabei nicht zu verstecken oder zu verstellen, sondern das eben so zu tun, wie ich das tue. Und ich kann mich noch an einen Satz erinnern, der da, glaube ich, zitiert war. Das war, es wäre tight, wenn ihr den Chat nicht zuspammt. Das war einer der ersten Sätze, den ich auf der Synode gesagt habe, die ich das erste Mal moderiert habe. Und der, glaube ich, Anlass war, das so ein bisschen zu thematisieren, was macht das eigentlich, wenn man solche Sätze sagt, auch mit Stimmung, mit Haltung, mit Kultur. Da verstehe ich mich schon so ein bisschen als Aufbrecherin. Manche irritiert das, aber ich denke mir immer, wenn Leute sagen, boah, du benutzt immer Worte, die ich googeln muss, hey, ich sitze so oft in Vorlesungen in der Uni oder lese Texte in irgendwelchen großen Zeitschriften, wo ich Worte googeln muss, weil ich sie nicht kenne oder Orte oder Geschichtsdaten oder Bibelverse, weil sie nicht ausgeschrieben sind. Ich finde, dann dürfen die Leute auch mal ein Wort googeln, wenn sie das Wort Schisseln nicht kennen.
Ich finde es sehr gut, dass du es sagst. Ich war nämlich am Anfang auch nicht ganz sicher, was Schissel bedeutet. Von daher hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube, das letzte Zitat geht auch nochmal in eine ganz ähnliche Richtung.
Ja, die neue Spitze der EKD, jung, weiblich, zuversichtlich, Franziska Hein auf evangelisch.de. Ja, zuversichtlich würde ich auf alle Fälle sagen. Ich glaube, wir dürfen zeigen, was uns Freude im Leben bereitet. Dabei natürlich auch über die in den Blick nehmen, die gerade nicht so viel Freude haben, aber trotzdem auch zeigen, was Spaß macht und was uns in die Zukunft trägt, was unsere Hoffnung ausmacht. Ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen zu leidlich in vielen Punkten oder zumindest in unserer Artikulation zu leidlich. Deswegen, ja, würde ich mich als jung weiblich zuversichtlich beschreiben. Und Franziska Hein mich anscheinend auch.
Ja, sehr gut. Wir steigen auch später nochmal ein bisschen genauer in dieses Führungstrio oder diese Spitze ein, in das System und auch in dem Job, den du quasi machst. Aber vielleicht da ganz kurz noch, was heißt denn Spitze der EKD? Aus wem besteht denn die Spitze oder die Vorsitzenden quasi der evangelischen Kirche in Deutschland?
Also die evangelische Kirche ist ja, man könnte sagen, parlamentarisch aufgebaut. Das heißt, es gibt das Bundesparlament, also die Synode, deren Vorsitzende ich bin. Ich bin sozusagen die Bundestagspräsidentin. Und die Synode wählt den Rat der EKD, das ist sozusagen die Regierung. Und da gibt es auch wieder eine Vorsitzende, die Ratsvorsitzende. Das ist im Moment Annette Kurschus. Und zusammen stehen wir sozusagen unseren Verfassungsorganen vor. Und somit würde man sagen, wir beide sind die höchsten RepräsentantInnen der evangelischen Kirche in Deutschland. Also Annette Kurschus als Ratsvorsitzende und ich als Präses, also Vorsitzende der Synode des Parlaments.
Was, als ich so diese Schlagzeilen durchgelesen habe, als ich deinen Namen gegoogelt habe, da kommt ja unfassbar viel raus. Und man hat so wirklich das Gefühl, dein Name steht so für Revolution und ganz neue evangelische Kirche. Aber trotzdem haben wir auch schon im ersten Zitat gesehen, warst du ja nicht dafür prädestiniert, war ja nicht so, dass es klar war, dass jetzt gerade du die Präses der Synode wirst. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ganz kurz einen Überblick geben, wie du mit Glauben, Religion, Spiritualität in Kontakt gekommen bist?
Ja, auf alle Fälle. Also Präses sein stand nie auf meiner Bucketlist und wahrscheinlich stand es auch vorher noch nie bei irgendjemandem auf der Bucketlist. Ich will unbedingt die Präses der evangelischen Kirche in Deutschland werden. Es war bei mir echt so ein schleichender Prozess, ne? Also Rallye-Unterricht, dann waren das meine Freundinnen, dann bin ich damit in die Kindergruppe gegangen, später in die Jugendgruppe, war Teamerin bei Kinderfreizeiten, habe mich dann zwischendurch auch mal irgendwann taufen lassen, aber war vor allem immer getragen von so einer Gemeinschaft innerhalb der Jugendarbeit, dann Jugendverbandsarbeit. Und da bin ich so ein bisschen, da glaube ich, habe ich eine gute Rolle gefunden. Da habe ich erstens irgendwann eine ganz coole Erkenntnis für mich gemacht, nämlich zu sagen, hey, diese übergeordneten Strukturen, die wir bei uns in der Kirche haben, die ja immer von der Gemeinde sozusagen nach oben gewählt werden, sind dafür da, was zu ermöglichen, was auf der Ebene darunter passieren kann. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass meine Kompetenzen ganz cool aufgehoben sind immer auf diesen ErmöglicherInnen-Ebenen. Und habe mich deshalb im Jugendverband engagiert, dann auch auf Landesebene, auf Bundesebene und bin dann so irgendwann in die Erwachsenenkirche rübergewachsen. Das ist ja ganz oft ein Problem, ne, dass Leute, die sich im Jugendalter ganz viel engagieren, in unserer Kirche nur schwer den Übergang in die Entscheidungsstrukturen der normalen verfassten Kirche finden. Das hat bei mir irgendwie relativ gut geklappt und dann war ich eben auch in der Synode. Wir haben uns dort viel eingesetzt für Jugendpartizipation, haben in der letzten Legislatur, wo ich als Jugenddelegierte dabei war, erwirkt, dass die jungen Menschen, die dort sind, volles Stimmrecht haben, dass es Quoten für die Landeskirchen gibt, dass wir einfach eine gewisse Repräsentation unserer Generation auch im Parlament haben und es nicht nur auf gut Düngen von irgendwelchen Leuten entschieden wird, sondern dass es einfach fest quotiert ist. Und naja, du hast auch nach dem Glauben gefragt, ne? Ich würde sagen, der hat sich so schleichend mitentwickelt. Wenn ich so zurückgucke, dann war da erst die Gemeinschaft. Und die spirituellen Erlebnisse haben sich da irgendwie so reingefügt, waren aber oft auch nur punktuelle Erlebnisse, die oft gar keine Regelmäßigkeit hatten. Aber was irgendwie so langsam dazugekommen ist und deshalb, glaube ich, auch in mir langsam gewachsen ist, immer noch wächst und irgendwie weitergeht. Aber ich würde sagen, bei mir war Gemeinschaft first und Glaube second sozusagen. Wenn ich jetzt überlege, womit ich mich viel auseinandersetze, dann sind vielleicht gerade die Glaubensfragen das, was im Moment oben aufliegt. Aber es ist ja vielleicht auch gerade so eine Phase im Leben, wo man sich mit solchen Sachen wieder nochmal anders beschäftigt. Genau, aber ich glaube, wir am Anfang mehr Glück als Verstand, vielleicht auch mehr Geist als Verstand, kann es ja auch gewesen sein. Ja, und dass es jetzt am Ende zu diesem Amt geworden ist, mich hat kurz vor der Synode jemand angesprochen, hat gesagt, Anna, let's try it. Und ich war so, ey Leute, das ist eine Fußnummer zu groß für mich. Und dann haben sie mich auch so ein bisschen bei, oder uns als junge Leute auch dort, nicht nur mich, sondern so ein bisschen an unserer Ehre gepackt, weil wir hatten die letzten Jahre immer dafür gekämpft, dass junge Menschen in Verantwortung gehen. Und eine Grundaussage war immer, auch wenn man jung ist, kann man Verantwortung übernehmen. Auch wenn man jung ist, kann man sich kompetent in kirchenpolitische Prozesse einbringen. Auch wenn man jung ist, kann man die evangelische Kirche repräsentieren. Und dann halten sie uns sozusagen dieses Angebot hin. Und dann war so mit, oh nee, aber das wollen wir nicht. Und dann war schon die Anfrage mit, naja, ihr fordert, dass wir euch ernst nehmen. Ihr fordert mit Verantwortung. Jetzt könntest du richtig krass Verantwortung übernehmen, warum traust du dich nicht? Und es hat gerade einigermaßen gepasst mit Studium, Arbeit, Leben, Familie, WG. Und dann habe ich mir gedacht, okay, let's try, wenn Leute sagen, das könnte dienlich sein, warum nicht? Und das Tolle an so Wahlämtern ist ja auch, man stellt sich zur Wahl oder man sagt erstmal nur, ich bin bereit, mich zur Wahl zu stellen. Das entscheiden dann auch andere, ob man wirklich aufgestellt wird. Dann wird man gewählt und es ist für mich immer eine tolle Gewissheit zu wissen, wenn ich es nicht mehr mache oder auch wenn es an der Stelle nicht funktionieren würde. Es gibt viele andere, die dieses Amt auch gut ausfüllen könnten. Und ich kann mich auch aus so einem Wahlamt wieder zurückziehen, was ich im Moment überhaupt nicht vorhabe, weil es sehr gut läuft, gerade auch mit der Synode zusammen, mit dem Präsidium zusammen. Man macht das ja auch immer alles nicht alleine, sondern ist ja da irgendwie ein cooles Team eingebunden. Genau, aber es ist auch ein bisschen befreiend zu wissen. Es ist nichts, woran meine Existenz hängt, woran mein Leben hängt, sondern ich könnte da auch guten Gewissens nicht mehr da sein und jemand anders könnte diese Position gut ausfüllen.
Was war dann dein erster Gedanke, als du erfahren hast, du wurdest gewählt, du hast die Wahl gewonnen?
Na, ich weiß gar nicht, ob ich so viel gedacht habe. Ich habe mich natürlich gefreut, weil es schon auch ein großes Experiment war. Man muss schon ehrlich sagen, ich konnte nichts verlieren mit der Wahl. Ne? Selbst wenn ich nicht gewählt worden wäre, ich hatte eine richtig coole Gegenkandidatin, oder Mitkandidatin, ich würde nicht mal sagen Gegenkandidatin, sondern Mitkandidatin, die das Amt auch super ausgefüllt hätte. Und für uns beide war es keine Schmach, für den anderen, also gegen den anderen in der Wahl zu verlieren. Und trotzdem freut man sich dann, weil wenn man sich irgendwo zur Wahl stellt, dann hat man schon noch den Anspruch, es zu werden. Ne? Also ich würde sagen, es war Freude. Und das Erste, was ich, glaube ich, relativ klar artikuliert habe, war dann in der Pressekonferenz, die direkt nach der Wahl war, wo ich gesagt habe, so, ey Leute, weil mich hatte jemand gefragt, so, oh, das ist jetzt schon auch eine mutige Entscheidung von Ihnen, Frau Heinrich. Und ich war so, ey Leute, das ist extrem mutig von meiner Kirche. So ein bisschen mit, wissen Sie eigentlich, dass Sie gerade einfach einen jungen Menschen, der durch und durch irgendwie in dem Jugendalter kirchlich sozialisiert ist, aber sonst an vielen Stellen sich ja auch immer mal quer zu kirchlichen Positionen gestellt hat oder auch immer so ein bisschen das freie Radikal in vielen Diskursen war, dass man die sich gerade mitten ins System reingewählt hat. Und ich finde das schon auch mutig, dass eine Institution sagt, ja, das trauen wir uns. Deswegen, ich glaube, mein erster wirklicher Gedanke war mit, krass, sind wir zusammen mutig.
Wie reagieren so Freunde und Freundinnen, wie reagiert die Familie darauf, wenn man plötzlich kommt und sagt, ey Leute, ich bin Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. So, war das auch so in deinem privaten Umfeld ein mutiger Schritt, nenne ich es mal?
Also da meine Familie, also meine biologische Familie so mit Kirche gar nichts am Hut hat, war das für die so, ja okay, das heißt, du bist jetzt ein bisschen mehr unterwegs und viel Spaß. Und als sie dann realisiert haben, was es so, oder wie auch mir erklärt haben, was es so ist, war schon auch so ein bisschen Stolz dabei. In meinem privaten Nahumfeld waren es hat niemand verurteilt, es hat niemand Scheiße gefunden. Für einige in meinem Freundeskreis war es das erste Mal, dass sie wirklich wahrgenommen haben, dass ich mich so bei Kirche engagiere. Die mit so, krass, wusste ich gar nicht, dass du so viel bei Kirche machst. War auch so ein bisschen ein Aha-Moment für mich, dass ich das in manchen Freundeskreisen einfach nie thematisiert habe. Was dazu führt, dass wir uns jetzt fast in allen Freundeskreisen deutlich mehr über die Themen Kirche und Glaube unterhalten. Was irgendwie total schön ist, aber manchmal freue ich mich auch, wenn ich in so manche Kreise komme, wo das zum Glück gar keine Rolle spielt. Und es gab schon auch gerade aus dem nahen evangelischen oder auch katholischen Leute, die sich auch in der Jugendarbeit und so engagiert haben, die ich daher kannte, die gesagt haben, so, Chapeau, dass du das auf dich nimmst, dieses Amt auszufüllen. So, alles Gute, Gottes Segen, gutes Gelingen. Aber das kann auch echt struggleig bleiben. Und dann kam aber meistens auch die Zusage dazu, aber wenn du was brauchst, wir machen das gemeinsam. Somit würde ich sagen, Unterstützung aus ganz unterschiedlichen Richtungen, in ganz unterschiedlichen Formen. Aber allem ist das super positiv aufgenommen. Und was natürlich nicht so sicher war, war, wie das sozusagen öffentlich wahrgenommen wird. Man könnte ja auch sagen, jetzt hat die Kirche keine Idee mehr. Jetzt wählen sie sozusagen ein junges Feigenblatt vor sich. Ich glaube aber, das haben wir ziemlich gut gezeigt, dass es das eben nicht ist, sondern dass das eine kluge kirchenpolitische Entscheidung der Synode war, zu sagen, wir nehmen jemanden aus unserer Mitte, die unsere Synode kennt, die die parlamentarische Arbeit kennt, die erfahren ist in der Gremienarbeit, die aber eben auch nochmal einen ganz anderen Wind reinbringt als das, was wir bisher hatten. Deswegen, ja, es klingt so blöd, ne, wenn man so nach 1,5 Jahren zurückblickt und das alles so positiv resümiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass es bis jetzt hauptsächlich positive also positiven Outcome gibt. Das stimmt gar nicht. Es gibt natürlich auch Kritik und Anfragen, aber immer in einer Form, die weiterbringt. Also die nicht irgendwie die Sache disruptiv kaputt macht, sondern die eher weiterbringt und das Denken anregt. Deswegen ist es eigentlich auch immer ganz schön, da nochmal dran zurück erinnert zu werden. Danke für die Fragen.
Siehst du dich in deinem Glauben, in der Art und Weise, wie du deinen Glauben auslebst, wie du glaubst, auch irgendwo unter Druck gesetzt durch dieses Amt?
Ich werde viel mehr nach meinem Glauben gefragt als vorher. Ich muss echt sagen, dass ich zum Entsetzen relativ zu Beginn dann festgestellt habe, krass, ich wurde in den letzten Wochen 5-mal gefragt, wie meine Beziehung zu Gott ist und ob ich eigentlich bete und was meine Lieblingsbibelstelle ist. Und ich war vorher schon 15 Jahre irgendwie in der Jugendarbeit unterwegs und da hat mich noch nie jemand danach gefragt, hey Anna, wie ist eigentlich deine Beziehung zu Gott oder wie würdest du die beschreiben? Das hat mich so ein bisschen nachdenken lassen, warum ich das eigentlich noch nie jemand gefragt habe, weil ich die Frage spannend finde. Und ich will nicht sagen, dass es Druck ausgelöst hat, aber aus mir heraus schon jetzt eine größere Motivation da ist, diese Fragen auch irgendwie zu beantworten oder auf die Suche zu gehen, um eine Antwort zu finden, die im Moment irgendwie für mich passt. Und darüber zu kommunizieren ist, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, auch so ein Stück weit als Role Model, aber eben genau in dieser fragenden Position, ne? Also ich habe auf die wenigsten hochgeistlich-theologischen Fragen irgendwie Antworten, die ich sage, das ist jetzt die eine richtige Antwort, die ich habe, aber ich kann auch 5 Fragen daneben stellen und ich kann auch über die Fragen gerne sprechen und darüber können wir ins Gespräch kommen. Das tue ich, glaube ich, auch hin und wieder, gerade auf Instagram, um irgendwie so einen Impuls zu geben und auch so ein bisschen die Scham zu nehmen, dass man nicht über seinen Glauben sprechen darf, auch wenn der nicht fertig ist und wenn man keine perfekt theologischen Antworten hat. Man darf darüber sprechen, was einen gerade beschäftigt, was einen gerade trägt oder was man gerade richtig blöd findet oder woran man gerade struggelt. Und das versuche ich schon auch mehr nach draußen zu tragen, aber ohne Druck. Also den Druck gibt's auch nicht. Irgendwie herrscht ja dann doch noch so ein bisschen die Annahme, dass der Glaube was Privates ist, worüber wir nicht sprechen in der Öffentlichkeit. Ich würde immer sagen, ja, der Glaube ist was Persönliches, aber nichts Privates, sondern wenn ich irgendwie meinen Glauben ernst nehme und auch sage, ich möchte meinen Glauben in die Welt tragen, ich möchte anderen dran teilhaben lassen, dann muss ich darüber sprechen, sonst funktioniert es ja gar nicht. Ich muss sagen, was er für mich persönlich bedeutet. Das mache ich, aber ich habe da jetzt keine Crew hinter mir sitzen, die sozusagen sagt, so, jetzt musst du aber mal wieder was über deinen Glauben sagen. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, weil dann wären die Antworten, die kommen, wahrscheinlich eher fremdgesteuert und würden nicht aus meinem Herzen kommen.
Vertrittst du dann auch so eine besondere, ich weiß nicht, moderne Art oder nicht moderne Art des Glaubens und der Glaubensauslebung?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dieses ständig auf der Suche sein, was der Glaube für einen bedeutet, wie die Gottesbeziehung ist, wo es Platz hat, wo es keinen Platz hat, welche Rituale Halt geben, welche man anders gestalten wollen würde. Eigentlich trägt das doch zumindest die Christinnen, die in meinem Umfeld sind, wenn man sich wirklich mal, und das tun wir, glaube ich, einfach viel zu wenig, aber wirklich über diese Fragen austauscht, sind es genau die Sachen, die Fragen, wo wir immer wieder an Grenzen kommen und wieder anfangen neu zu denken, auch mal einen anderen Weg gehen. Ich glaube, eigentlich beschäftigt uns das alle, die da irgendwie auch nur so ein Mini-Interesse dran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich sagen, die Fragestellungen sind nicht die neuen. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Experimentierfreude, mich den Sachen zu nähern. Gerade auch, was irgendwie Formen angeht und zu sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen individueller bezogen, dass ich sage, so lasst uns ausprobieren und wenn uns was irgendwas gibt, ein Ritual, was vielleicht auch ein bisschen anders ist, als wir das seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten machen, aber es gibt uns irgendwie was Neues auf unserer vertikalen Ebene, ne? Also der Beziehung zwischen Gott und mir, wenn es mir irgendwas für meinen Glauben gibt, so dann let's try it, warum nicht auch mal neue Traditionen schaffen.
Was sind dann so Traditionen, Bräuche oder Rituale, bei denen du sagst, so lebst du gerne deinen Glauben aus oder die findest du gut, die geben dir was?
Tatsächlich ist was in ganz vielen unterschiedlichen Situationen, es kann Gottesdienst sein, es können Andachten sein, es können Sitzungen sein, es kann draußen sein, es kann drin sein, es kann unter Freunden sein, es ist Musik bei mir super, also einfach ein cooler Trigger. Ich höre total gern christliche Musik und auch irgendwie in der breiten Range. Und ich finde, gerade gemeinsam singen ist was total Verbindendes, was irgendwie in ganz vielen Settings nochmal anders zusammenschweißt und mir ganz oft nochmal andere Impulse gibt durch Musik, durch die Texte, durch die manchmal ja auch fragmentarischen Texte, durch in manchen Settings ja auch irgendwie Bewegung, dass man mit tanzt, dass man einfach auch Spaß dabei hat. Das ist was auf alle Fälle für mich dazugehört und ohne dass ich mir irgendwie so ein Weiterkommen schlecht vorstellen könnte. Ich muss sagen, dass ich auch Beten total spannend finde, aber selber keine eigene wirkliche feste, ritualisierte Gebetspraxis habe, sondern dass eher im Moment noch so situativ ist und aber gerade dann, wenn es sozusagen aus so einem Nichts herausgekommen ist, dieses Bedürfnis nach Beten oder so, dass es sich einfach ergeben hat, das einfach oft was extrem Empowerndes hat. Ja, ich glaube echt, was im Moment richtig tragend ist, ist sich mit anderen einfach konkret über, was bedeutet Glaube für dich? Also zum Beispiel auch Thema Gebet, sich einfach mit anderen drüber auszutauschen. Ne? Was sind eigentlich deine Rituale? So ein bisschen auch ausprobieren zu können, was anderen halt gibt, was andere irgendwie machen, weil ich mir immer denke, ich bin halt nicht durch und durch familiär sozialisiert. Ich konnte mir nicht seit klein auf irgendwas angucken oder abgucken. So, also bitte lasst mich teilhaben an euren Ritualen und zeigt, was es Tolles gibt, damit ich entscheiden kann, ist das auch was irgendwie für mich passt.
Aber im Endeffekt stehst du ja trotzdem nicht nur wegen deines Glaubens im Rampenlicht, sondern natürlich vor allem wegen deiner Funktion. Was möchtest du denn präsentieren? Welche evangelische Kirche in Deutschland wolltest du präsentieren und willst du präsentieren, seitdem du gewählt worden bist?
Das ist eine ganz schön große Frage, welche ich repräsentieren möchte. Ich glaube, das kann ich gar nicht so aus meiner Ich-Perspektive sagen, sondern es ist eigentlich ja relativ klar umrissen, was für eine Kirche wir sein wollen. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen zusammenbringt, die die Gemeinschaft der Glaubenden zusammenbringt und daraus gemeinsam dann viele andere Menschen in den Blick nimmt. Gerade die leiden, die von Armut bedroht sind, die gerade durchs System fallen. Das, glaube ich, ist so ein bisschen die Grundintention. Die Frage ist eher, wie bringen wir das sozusagen in die Öffentlichkeit? Über welche Kanäle, in welchen Formen? Tun wir das nur sonntags im Gottesdienst mit unseren Predigten oder haben wir auch andere Formen der Verkündigung im digitalen Raum, aber auch im analogen Raum? Welche Netzwerke bedienen wir? Mit wem tauschen wir uns aus? Mit wem gehen wir ins Gespräch, um unsere Ziele auch gemeinsam mit anderen zu verfolgen? Und da probiere ich gerade einfach viel aus. Wo kann sozusagen Kirche Platz haben neben den Plätzen, wo sie im Moment schon stark engagiert ist, um einfach auszuloten, so die Welt verändert sich, alles um uns rum verändert sich, da müssen wir uns wahrscheinlich auch mit verändern, sonst werden wir gegebenenfalls unsere Ziele und unsere Menschen, die wir im Blick haben wollen, irgendwann nicht mehr so gut im Blick behalten können, bei allem guten Willen. Deshalb probieren wir da gerade viel aus, gerade auch im Digitalen, aber eben auch was Netzwerkstrukturen und so angeht, da einfach offener zu sein und eigentlich mit allen ins Gespräch zu kommen, die gleichen Ziele und die gleichen Grundannahmen, wie wir haben und dann zu sagen, okay, auch wenn unsere Wege zwischendrin unterschiedlich sind, wo können wir trotzdem irgendwie stärker gemeinsam laufen?
In welchem Zustand hast du dann den Vorstand der Synode der Evangelischen Kirche übernommen? In was für einem Stadium haben sich diese ganzen Themen und Fragen befunden, von denen du gesprochen hast?
Also in der letzten Legislatur, also bis Anfang 2021 in der Synode, gab es einen riesigen Zukunftsprozess. Der hatte drei Stränge. Es war einmal die Finanzstrategie, zu sagen, ja, wir werden perspektivisch weniger Kaufkraft haben, also weniger Geld zur Verfügung haben. Deswegen müssen wir strategische Entscheidungen treffen, was wir bleiben lassen und was wir machen werden. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die uns jetzt auch Spielraum gibt, war, wir brauchen Risikokapital. Wir brauchen eine gewisse Summe an Geld, was wir für Projekte einsetzen können, die bis jetzt nicht vorgesehen sind. Und dafür müssen wir Sachen sein lassen. Aber ohne, dass wir sozusagen schon einen konkreten Grund haben, warum wir sie sein lassen, sondern nur, damit wir einen Spielraum haben, mit dem wir ausprobieren können und den wir auch nicht ziellos, aber zweckfrei einsetzen können, wo Trial and Error, also wir können mal was probieren und wenn was scheitert, dann ist es auch in Ordnung, weil es ist als Risikokapital einkalkuliert und dann kann man auch Risiko eingehen. Das war der erste Strang. Der zweite Strang war Digitalisierungsstrategie, sowohl in dem ganzen Strang Verwaltung. Wir sind einfach eine extrem große Institution, ne? Da muss man irgendwie auch mit den Verwaltungsformen der heutigen Zeit mitgehen und da haben wir einiges an Aufholbedarf, aber das soll uns jetzt hier nicht beschäftigen. Aber natürlich auch digitale Verkündigungen. Wie kann man Christen im digitalen Leben, wie kann man Menschen darin bestärken, es auch dort zu zeigen, wie können wir unsere Formate und Inhalte anpassen, dass sie auch kommunizierbar in diesem Raum sind. Und der dritte, ich würde sagen, der größte Prozess war der Prozess der Leitsätze. 12 Leitsätze für eine Kirche hinaus ins Weite, für eine Kirche auf gutem Grund, die in 12 unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen die Metaebene gezeigt hat und für mich eine sehr wertvolle Folie gegeben hat, immer wieder, wenn wir Themen haben, sie an diesen 12 Leitsätzen durchzubuchstabieren, also nur mal die ersten zu nennen, ne, zu fragen, wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema Endlichkeit befassen, was heißt das für uns als Kirche zum Thema Seelsorge, was heißt das für die Öffentlichkeit, was heißt das aber auch für Zugehörigkeit, also bei dem Thema, wen bestatten wir und wen bestatten wir nicht, was heißt das für unsere Struktur mit den Landeskirchen, was heißt das für Bildung und Erziehung, also einfach so eine Folie zu haben, die im Grunde wie so Prüfsteine daneben liegen. Somit habe ich eine, ich würde sagen, sind wir als Synode in dieser Legislatur gestartet mit einem riesigen Paket an gut vorbereiteten Startböcken, von dem aus wir jetzt in diese Zukunftsprozesse springen können. Und unsere Aufgabe ist es irgendwie, die zu entpacken und jetzt auch wirklich zu operationalisieren, also umzusetzen. Und da habe ich eine super unterschiedliche Synode mit vielen Neuen, aber auch mit einigen Erfahrenen dabei, die Lust haben, das, glaube ich, jetzt gemeinsam zu machen. Aber wir sind jetzt auch erst von 6 Jahren gemeinsam auf dem Weg. Also irgendwie haben wir gerade erst angefangen. Bis jetzt war alles digital, so richtig kennengelernt haben wir uns dann doch noch nicht. Wir merken jetzt, ein Thema ist super wichtig, nämlich digitale Mitgliederkommunikation. Und das wird jetzt zum Beispiel auch ein Thema sein, was wir zeitnah stärker angehen. Und so macht sich das sozusagen in allen diesen Bereichen aus, dass es unterschiedliche Themen gibt, die sich jetzt erstmal als so Prioritätsthemen rauskristallisieren. Genau, aber also Kernfrage, was habe ich übernommen? Coole Zukunftsprozesse, die angelaufen sind, vielleicht wegen Corona ein bisschen stecken geblieben sind, die wir jetzt aber mit einer motivierten Synode wieder auf die Fahrbahn setzen.
Was sind dann so konkrete Änderungen oder Projekte? Du hast das ja schon mit der Mitgliederkommunikation genannt, auf die man sich als Protestantin die nächsten Jahre dann gefasst machen kann?
Wir haben gerade eine ziemlich große Diskussion zum Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Treibhausgasneutralität hat ja ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Erstens müssen wir uns fragen, was machen wir eigentlich mit unserer Institution? Wie werden wir selber klimaneutral? Dafür haben wir gerade eine Richtlinie verabschiedet, die ganz klare Ziele benennt und auch Umsetzungswege zeichnet, so eine zeitliche Roadmap hat. Da, glaube ich, müssen sich jetzt alle Protestantinnen, gerade die, die sich auch in den Gemeinden engagieren, darauf gefasst machen, dass wir alle gemeinsam diese Roadmap umsetzen müssen. Dass das nicht nur funktioniert, wenn wir in der Kirchenleitung irgendwelche Papiere beschließen, sondern nur funktioniert, wenn wir alle an der Umsetzung, gerade in den Gemeinden, mitwirken. Und ich glaube, da kann man sich auch drauf freuen, weil wir ganz viel über das Thema der Klimagerechtigkeit sprechen, da auch ganz oft die internationale Perspektive mit ins Spiel bringen, unsere ökumenische Vernetztheit weltweit immer einbringen. Aber ich zumindest oft das Gefühl habe, das, was wir wirklich selber tun können, beschränkt sich bis jetzt in meinem Handeln eigentlich immer nur aufs Private und dann hat man ja immer schnell die Frage im Kopf, reicht das denn? Dass ich jetzt nicht mehr so viel Fleisch esse und dass wir weniger heizen, muss es nicht irgendwie größer angesetzt werden? Und da kann man jetzt gerade bei uns in der Kirche, wenn man sich ehrenamtlich in diesen Bereichen engagiert, dazu beitragen, dass wir als Institution unseren Beitrag leisten, der deutlich größer ist als der individuelle Beitrag.
Gibt es auch so einzelne Punkte oder Projekte, die dir so ganz besonders am Herzen liegen, die dir ganz wichtig sind?
Das sind vor allem Projekte, die Gemeindeleben und Ansprache von Menschen irgendwie versuchen neu zu denken und auszuprobieren, Experimentierräume. Es gibt zum Beispiel die UND-Gemeinde in Marburg, die sich gerade neu gegründet hat, die ihre Gottesdienste in einem alten Lokschuppen machen, also an einem Ort, wo eigentlich einfach soziales Zusammenkommen ist. Da ist ein Restaurant, da ist eine Veranstaltungshalle, da ist ein Coworking-Space, die ganz klar sagen, wir sind das Und. Also hier können unterschiedliche zusammenkommen und alle, die hier zusammenkommen, müssen das Und aushalten. Tobi, einer der Theologen dort, sagt immer, Ambiguitätstoleranz ist das Wichtigste, was man mitbringen muss, wenn man hier in die Gemeinde geht. Also Ambiguitätstoleranz, das Aushalten des anderen, weil jeder irgendwie hier was finden soll und wir uns daraus speisen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, auch über unterschiedliche Prägungen hinweg. ist jetzt ein evangelisches Projekt, was aber viele Menschen aus Freikirchen beinhaltet, am Ende eigentlich auch ökumenisch aufgestellt ist, weil nicht nachgefragt wird, aus welcher Prägung man kommt oder aus welcher Konfession man kommt. Und das sind schon so, das ist jetzt nur ein exemplarisches Projekt, ne? Aber das sind schon Sachen, die mir so kirchenentwicklerisch super am Herzen liegen, nämlich zu gucken, wie können wir gemeinschaftlich über Prägungen und vielleicht manchmal auch selbstgebaute Grenzen hinweg irgendwie Gutes zusammentun, um den Menschen von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen und irgendwie Ermöglicherin zu sein, dass sie selber eine Beziehung zwischen ihnen und Gott aufbauen können.
Allgemein muss man ja trotzdem immer dazu sagen, beide Kirchen und auch die evangelische Kirche verliert ja extrem an Mitgliedern. Es gibt viele, viele Kirchenaustritte. Glaubst du, diese Änderungen, die ihr vornehmt, reichen aus?
Erstmal sind so empirisch festgestellte Trends in den meisten Fällen sehr zuverlässig. Deswegen, glaube ich, hilft es nicht daran, irgendwie das naiv anzugehen. Und man muss es aber auch nicht als gottgegeben hinnehmen. Ne? Also man kann auch sagen, in letzter Konsequenz wissen wir es nicht. Wenn der Heilige Geist denkt, jetzt passt mal wieder, dann vielleicht treibt er alle wieder in die Kirchen. Aber bis dahin ist es auch, also es ist nichts, woran ich irgendwie das Gefühl habe, woran mein Engagement oder mein Glaube bröckelt, nur weil es an vielen Stellen im Moment weniger Leute werden. Erstens sind es immer noch extrem viel, ne? Also wir reden über evangelisch-katholisch zusammengenommen oder evangelisch knapp 25% der deutschen Bevölkerung, also 20 Millionen Menschen, ein bisschen weniger als 25%, aber das ist immer noch einfach eine riesige Gruppe an Menschen, die ja alle die Möglichkeit hätten zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein und es trotzdem immer noch Sinn. Das ist, glaube ich, wir reden nicht über 3 oder 4%, sondern es ist immer noch eine deutlich größere Zahl. Was auch ein Thema ist, was da immer mitschwingt, ist, wen zählen wir eigentlich uns zu unserer Zugehörigkeit? Ne? Wir haben unseren Staatskirchenvertrag, wir haben die Menschen, die Kirchensteuer zahlen, die tauchen in der Statistik auf. Aber die Frage muss ja nicht sein, wer ist sozusagen zahlendes Mitglied bei uns, sondern wem können wir irgendwas für sein Glaubensleben mit auf den Weg geben? Wer findet bei uns Halt und eine Gemeinschaft, die er sonst vielleicht nirgends findet? Und dafür sind eben nicht alle Kirchenmitglied. Das heißt nicht, dass Kirchenmitgliedsein irgendwie überflüssig ist, weil es natürlich auch ganz viel Tolles bewirkt, dadurch, dass man sich einfach mit in dieses Gesamtkonstrukt, auch in dieses finanzielle Gesamtkonstrukt begibt. Aber trotzdem müssen wir, glaube ich, über Zugehörigkeit reden und auch anderen oder viel mehr Leuten ermöglichen, sich zugehörig zur Kirche und zur christlichen Gemeinschaft zu fühlen, auch wenn sie nicht oder noch nicht rein formaler Teil der Kirche sind. Somit nein, ich glaube, wir werden den Trend auf dieser formalen Ebene nicht umkehren. Zumindest nicht so, wie er erhoben ist. Aber das heißt, wir können trotzdem, glaube ich, froh und unverzagt einfach weitergehen und dürfen nicht davon ablassen, das Ziel zu haben, dass wir möglichst vielen Menschen unsere Botschaft ans Herz legen.
Aber man muss sich ja trotzdem fragen, warum die Menschen gehen. Kannst du verstehen, warum so viele Menschen aus der evangelischen Kirche austreten?
Also wir haben dazu Zahlen erhoben. Wir wissen, dass die größte Austrittsrate nach Schulabschluss und zwischen Arbeitsbeginn ist oder kurz davor. Das legte erstmal den Schluss nahe, dass es darum geht, dass Menschen Kirchensteuer zahlen müssen. Wir haben jetzt nochmal Nachexplorationen gemacht. Das ist nicht der einzige Grund. Es geht ganz oft um Sozialisationsabbruch. Das sind oft Menschen, die Berührungspunkte, manchmal das letzte Mal bei der Konfirmation, manchmal noch in Schule, manche in der Jugendarbeit und dann zieht man um, dann geht man irgendwo anders hin, dann passiert irgendwas im Leben, man macht da nicht mehr mit. Und dann kommt irgendwann so ein Triggerpoint, wo man sich mal fragt, was nützt mir das eigentlich, dort Mitglied zu sein? Was hat Kirche eigentlich im Moment Gutes für mich getan? So ticken wir, glaube ich, gerade heute einfach, dass wir uns ganz oft fragen, was nützt es mir sozusagen? Und wenn diese Frage, wenn man darauf keine Antwort findet, sagt man, dann kann ich auch erstmal austreten. Das ist sozusagen die empirische Sache. Und das ist schon auch was wir sehr gezielt angehen. Zum Beispiel mit dem Thema der Mitgliederkommunikation, weil es genau da ansetzt. Nämlich die Menschen in ihren Lebensübergängen, wo sie oft den Kontakt zur Kirche, zu anderen Glaubenden, zu anderen Christinnen verlieren, eben mitzunehmen. Gerade in diesen Übergängen Impulse zu geben, sie kommunikativ auch weiterzureichen, wenn sie die Landeskirche wechseln und so, weil das eben im Moment einer der Hauptgründe ist, auszutreten.
Gibt es auch das Ziel in der evangelischen Kirche, Menschen wieder zurückzuholen in die Kirche?
Natürlich, wir sprechen immer alle Menschen an, auch die, die nicht zu uns gehören. Ich glaube schon, dass wir im Moment auch die Perspektive haben mit, was müssen wir denen, die noch da sind, anbieten, zeigen, geben. Was wollen sie von uns? Sie zu fragen, was sie von uns wollen. Das ist, glaube ich, schon im Moment einer der Schwerpunkte, zu sagen, die noch da sind, lasst uns die fragen, was sie brauchen. Und dann aber auch danach, lasst uns das dann rausstrahlen an alle. Natürlich in der Hoffnung, dass auch andere Menschen, die mal bei Kirche waren, die noch nichts mit Kirche am Hut hatten, irgendwie dazukommen und sich davon inspirieren lassen und sich aufgehoben fühlen in dieser christlichen Gemeinschaft.
Ich hatte tatsächlich kurz vor diesem Interview, relativ lustiger Zufall, ein Gespräch mit einer jungen Kommilitonin, die aus der Kirche austreten will. Und im Gespräch selber habe ich so gemerkt, dass ganz schnell Grenzen katholisch, evangelisch, Glauben, Nicht-Glauben, Kirche miteinander verschmelzen und viel Halbwissen auch dabei ist. Da sind Leute treten aus, weil sie davon ausgehen, die Kirche ist schlecht, völlig egal welche Kirche, so ungefähr so. Gibt es Dinge oder nimmst du selber Dinge wahr, die in der öffentlichen Wahrnehmung viel, viel schlechter sind, als sie eigentlich in der Realität in der evangelischen Kirche sind?
Ja, zum Beispiel das Thema, wie wir in unserer evangelischen Kirche Entscheidungen treffen. Also, was ich immer wieder erzähle, dass wir eine Kirche sind, die am Ende, kurz gesagt, parlamentarisch aufgebaut ist, die sich von unten her speist, wo Theologinnen und Nicht-Theologinnen zusammen entscheiden, wo sie fast an allen Positionen gleichberechtigterweise gegenüber sitzen. Das ist was ich das Gefühl habe, was ganz oft viele Kirchenmitglieder nicht mitnehmen, was ja auch irgendwie ein bisschen langweilig und trocken ist, um über unsere Entscheidungsstrukturen zu sprechen, aber in meinen Augen super wichtig, weil das was ist, was für mich evangelisch sein und vor allem auch das Engagement in der evangelischen Kirche extrem ausmacht, dass ich weiß, dass das hier eine Struktur ist, in der ich gleichberechtigt mich einbringen kann, wenn ich mich einbringen möchte, und dass es dort Bewegung geben kann, dass unser Kirchenverständnis nicht starr ist, sondern unsere Kirche im Grunde die Aufgabe hat, Menschen mit Gott zu verbinden. Und wenn sie das in ihrer jetzigen Form nicht mehr tut, ist sie auch wandelbar. So, sie ist nicht statisch, sondern kann sich verändern. Das sind zwei Sachen, die mir schon ziemlich wichtig sind. Und auch, also es ist ja manchmal dann, ist ja dann auch, ich glaube, es ist oft auch einfach ein Ding, dass man das, wenn man sich selber nicht damit auseinandersetzt, wird es den Leuten auch nicht immer vor die Nase legen, dass bei uns, auch wenn nicht schon immer, erst seit nicht allzu vielen Jahrzehnten, aber Frauen in alle Ämter gewählt werden können. Wir offen sind, was Segnungen von Partnerschaften angeht. Ich glaube, das sind so Punkte, die manchmal in der Öffentlichkeit etwas untergehen, vielleicht auch in den allgemeinen Diskursen, die dann auch einfach immer unter dem Label Kirche ist gegen Homosexuelle irgendwie gelabelt wird, untergehen. Deswegen dürfen wir, glaube ich, nicht müde werden, einfach zu zeigen und zu erzählen davon, was wir ganz toll bei uns finden, ohne immer gleichzeitig sagen zu müssen, was wir bei den anderen ganz schlecht finden. Das ergibt sich dann, glaube ich, aus der Aussage, was wir bei uns ganz toll finden.
Gibt es dann auch das Gegenteil? Also irgendwelche Probleme, wo du dir denkst, eigentlich müssten sich die Menschen darüber aufregen, aber sie tun es nicht?
Oh, das wird jetzt dünnes Eis, wenn ich es sage. Aber ich bin selber eigentlich auch ganz gut darin. Ich kann ziemlich gut sagen, was wir gerne neu machen sollten, was wir anders machen sollten. Aber eigentlich traut sich bei uns niemand zu sagen, was wir dafür lassen. Denn es ist ja klar, dass wir nicht immer nur Add-on, Add-on, Add-on machen können, sondern dass wir auch sagen müssen, was wir lassen. Und da, wenn ich jetzt einfach nur mich als Gemeindemitglied sehen würde und sehen würde, wie viel Energie und wie viel Kapazitäten zum Beispiel in die klassische Sonntagsgemeindearbeit läuft und wie wenig Menschen an einigen Orten, nicht an allen, aber an einigen Orten dadurch angesprochen wird, würde ich mir schon mal fragen, so, warum hinterfragt das eigentlich niemand lauter?
Hast du das Gefühl, dass es zu solchen radikalen Änderungen in der nahen Zukunft auch kommen wird? Verändert sich die evangelische Kirche jetzt von vielleicht nicht heute auf morgen, aber heute auf übermorgen so extrem, wie ihr es auch wollt und auch plant?
Also ich hoffe, dass wir in dieser Legislatur, wir haben dafür jetzt noch knapp 4,5 Jahre Zeit, auf alle Fälle weiter Anstöße geben können, genauso wie es die letzte Legislatur der Synode auch schon getan hat. Und ja, wenn ich nicht dran glauben würde, dass wir uns als Kirche verändern können und für die Menschen da sein können, immer in dem Streben danach, das möglichst gut zu tun, dann glaube ich, wäre ich irgendwie nicht, dann würde ich vielleicht meine Aufgabe ein bisschen verfehlen. Ich würde nämlich schon auch sehen, dass die Aufgabe der Kirchenleitenden ist, die Sache voranzubringen und das aber auch mit Spaß und Freude daran und die Hoffnungsperspektive nicht zu verlieren, ne? Sondern zu sagen, ja, das wird klappen und wir werden uns auch in Zukunft aufstellen.
Zum Schluss unseres Gesprächs darfst du jetzt noch ein sogenanntes elftes Gebot formulieren. Das heißt, ganz grob gesagt, einfach nur irgendeinen Impuls, eine Idee, einen Gedanken, den du zum Ende dieses Gesprächs an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchtest.
Okay, ich habe vor kurzem einen Artikel von einem Wissenschaftler gelesen, der gesagt hat, wir brauchen ein elftes Gebot zum Thema Klimagerechtigkeit. Der gesagt hat, es gibt das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber gerade in den ganzen Debatten, die wir gerade auf der politischen Ebene führen, bräuchten wir ein elftes Gebot, du sollst die nächsten Generationen ehren und sie mit im Blick haben bei allen deinen Entscheidungen.
Liebe Anna, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das elfte Gebot, ein Podcast von fabrikservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @elftesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.